Willkommen bei Psychologisch Verstrickt, unserem Psychologie- und Psychotherapie-Podcast. Wir sind Kerstin
und Ines.
Hallo.
Hallo. Ja, erste Folge, beziehungsweise heute ist ja eigentlich die Folge 0. Das heißt, es ist ja in der Podcast-Welt immer so ein bisschen die Folge, in der man erklärt, worum es gehen soll und warum man das überhaupt macht und warum man sich irgendwie für gut genug hält, jetzt noch einen Podcast in die Welt rauszuschicken. Ja, warum machen wir das?
Weil wir Bock drauf haben und ich finde, also naja, noch einen Podcast in die Welt rausschicken, also es kommt ja auch immer drauf an, wen man anspricht und ich denke mal, also jeder Podcast hat auch sein Zielpublikum und wir werden unseres sicherlich auch haben, finden, gefunden werden, von daher bin ich da ganz optimistisch und wir wollen aufklären und Fragen, die wir uns vielleicht selber stellen oder schon mal gestellt bekommen haben, beantworten. Über Psychologie und psychotherapeutische Themen reden, weil, oh Wunder, wir wohl beide Psychotherapeutinnen sind. Und deswegen wollten wir Aufklärung zu Psychotherapie und psychologischen Themen betreiben, oder? Habe ich was vergessen?
Ja, und wir wollten mal wieder einen Grund haben, regelmäßig, beziehungsweise eine Gelegenheit schaffen, regelmäßig miteinander zu reden.
Das stimmt. Und gemeinsam spannende Sachen zu recherchieren.
Genau. Weil seit du weggezogen bist, ist das sehr selten geworden.
Das stimmt. Kontakt halten, wenn man auch noch über die Landesgrenze hinweg weggezogen ist, ist echt anstrengend. Das stimmt. Aber es klappt ja trotzdem. Und ich meine, so ein Podcast mit dem Vor- und Nachbereiten und dem Kaffeeklatsch drumherum ist auf jeden Fall eine richtig gute Gelegenheit.
Ja. Ja, aber wir sind quasi schon mittendrin. Dann erzähl du doch mal, wer du so bist und was du so machst und was du bislang so gemacht hast.
Ja, also genau, ich bin Kerstin. Ich bin auch in Deutschland approbierte Psychotherapeutin, habe bisher vor allem für meine Ausbildung die Stunden gemacht. Das heißt, unter den bisherigen deutschen Ausbildungsbedingungen, dass ich meine ersten praktischen Anteile in einer Psychiatrie gemacht habe, meine zweiten praktischen Anteile in einer Reha-Klinik, die auf Essstörungen spezialisiert war und danach habe ich in meiner Ausbildungsambulanz ambulante Patienten betreut und behandelt, bis dann die Approbationsprüfung kam letztes Jahr und die habe ich dann Gott sei Dank beim ersten Versuch bestanden und als ich dann meine Approbation hatte, war eigentlich schon seit 3 Jahren vorher klar, dass ich auswandern werde und dann habe ich meine Wohnung aufgelöst und bin ins Ausland gezogen, nach Spanien, aus privaten Gründen, die wohl, wie man sich denken kann, wenn man sagt, man hat private Gründe, aufgrund der Liebe passiert sind und jetzt versuche ich hier gerade Fuß zu fassen und meine Passion, Menschen helfen, irgendwie weiter zu verfolgen, aber Bürokratie ist ganz schön schwierig und deswegen bin ich zwar schon ziemlich lange weg tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt, aber so richtig fest aufgebaut ist hier noch nicht so viel. Es geht aber gerade mit großen Schritten vorwärts, nachdem ich mich durch den Bürokratiedschungel gekämpft habe. Und wer bist du und was hast du bisher so gemacht und was machst du gerade?
Ja, ich bin Ines, auch psychologische Psychotherapeutin und ja, ich habe im Rahmen der Ausbildung, habe ich erstmal in der Psychiatrie angefangen zu arbeiten, habe dann während der gesamten Ausbildung immer auch in Kliniken, meistens in psychiatrischen Kliniken gearbeitet, zwischendurch mal so knapp 2 Jahre in der orthopädischen Reha. Ich habe für die Ausbildung recht lange gebraucht, insgesamt 8 Jahre, weil ich mir auch ein bisschen Zeit lassen wollte und es irgendwann auch echt nervig wurde. Genau, aber ich bin schon seit 5 Jahren fertig und arbeite jetzt in einer psychiatrischen Tagesklinik mit einer kleinen Institutsambulanz, mit teilstationären und stationären Patienten, mit allen, ja, aus allen Bereichen, mit allen Störungsgruppen so, aber mit Erwachsenen. Das muss man, glaube ich, immer noch dazu sagen. Das ist, glaube ich, nicht allen klar. Wir arbeiten ja beide ausschließlich mit Erwachsenen.
Das stimmt. Kann ich auch unsere Kennenlerngeschichte erzählen?
Ja.
Weil ich finde das Also gerade als du gesagt hast, dass du schon 5 Jahre fertig bist, dachte ich, boah, ist das schon, also wie die Zeit vergeht, weil unsere Kennenlerngeschichte hat ja auch genau mit diesen 5 Jahren zu tun, weil wir hatten ja beide den gleichen ersten Arbeitstag, ne? Du hattest ja dann auch in der Psychiatrie nach deiner Approbation angefangen, in der ich angefangen habe, um meinen ersten Ausbildungsabschnitt zu machen, und dann saßen wir vor dem Chefarztzimmer nebeneinander im Flur und haben gewartet, dass wir begrüßt werden, und dann habe ich dich einfach angesprochen, weil ich dachte, oh, ich bin gar nicht alleine hier, hat sie wohl auch ihren ersten Tag, ich sag einfach mal Hallo, habe gar nicht drüber nachgedacht, ob ich dich duzen darf oder nicht, sondern es einfach gemacht, und ja, der Rest ist Geschichte.
Ja, ja, danach ging es ja erstmal weiter mit Fahrgemeinschaften und so,
ja,
weil beide aus derselben Stadt in die andere Nachbarstadt gefahren, um dort zur Arbeit zu kommen. Das ist ja in der Psychologie, es ist ja immer so eine Sache, ob man irgendwie nah an seinem Arbeitsort wohnen möchte oder nicht. Bei mir ist es immer eher nicht so. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber ja.
Es hat, glaube ich, also ich glaube, es hat beides so seine Vor- und Nachteile. Und ich habe ja tatsächlich dann auch beides so ein bisschen gehabt im Laufe der Ausbildung. Ich habe, glaube ich, keine favoritisierte Sache. Vielleicht auch gut, man muss dazu sagen, Ausbildung während Corona machen, also da geht man auch nicht so viel raus und kann dementsprechend nicht so viele Leute von der Arbeit in der Stadt treffen. Vielleicht ist das auch ein Einflussfaktor bei meiner Meinung. Wer weiß.
Ja, und es kommt, glaube ich, auch immer ein bisschen drauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Ausbildung die PsychotherapiePatientinnen, die ich so hatte, die haben auch in derselben Stadt gewohnt wie ich. Und jetzt habe ich das auch manchmal. Das finde ich jetzt nicht so problematisch. Aber wenn man so richtig Psychiatrie macht, ist das dann schon manchmal ein bisschen anstrengend. Vor allem, weil es ja auch so viele Leute sind und ja, manche dann auch in manchen Krankheitsphasen ein bisschen sehr distanzlos werden und so. Das ist ja manchmal schon so ein Thema. Genau. Aber ja, das haben wir bislang so gemacht. Was machst du jetzt gerade? Was ist eigentlich so dein Plan? Du hattest schon ja kurz gesagt, dass es bürokratisch schwierig ist. Ja, was baust du da gerade auf?
Ja, tatsächlich baue ich gerade eine psychologische Beratung hier vor Ort auf. Und zwar hat es mich in den Raum Barcelona verschlagen. Und Beratung deswegen, weil das nämlich, was ich eigentlich auch cool finde für den Gesundheitssektor, genauso wie in Deutschland, ist, dass wenn du hier keine Approbation bzw. Lizenz hast, dass du keine Therapie, also einen Heilberuf ausführen darfst. Und da meine Approbation eben aus Deutschland ist, muss ich die hier erst anerkennen lassen. Und das ist auch schon einige Monate in Arbeit, dauert aber einfach noch. Und also die Zeit, die es dauert, ist fraglich. Also vielleicht muss ich auch nochmal Übersetzungen nachreichen oder so. Das weiß ich alles nicht. Aber ich habe da eine Dienstleisterin gefunden, die mir hilft. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Und dann ist es aber genauso, auch wie in Deutschland, Beratung darf man hier anbieten und muss dazu gar keine... Also das wiederum leider, man muss dazu gar keine Qualifikation haben. Allerdings habe ich ja meine deutsche Approbation im Hintergrund und hoffe dadurch, dass ich dann auch ja psychologisch fundierte Beratung für alltägliche Lebensprobleme anbieten kann und da auch irgendwie meine Zielgruppe oder Klienten mich finden, weil ich es auch weiterhin, genau wie bei Psychotherapie, irgendwie schwierig finde, mich zu bewerben, weil ich kann ja nicht versprechen, dass ich genau weiß, was die Personen brauchen, die zu mir kommen, weil das ist ja auch eine kooperative Arbeit, die man macht und irgendwie nichts, wo man versprechen kann, das wird auf jeden Fall besser, sondern man kann einfach nur sagen, naja, es wird in sehr vielen Fällen besser, aber ob das mit uns dann so klappt und ob ich ihnen da genau die richtigen Methoden und Fragen an die Hand geben kann, damit es dann in der Zusammenarbeit mit mir besser wird, kann ich ja einfach nicht versprechen, das macht man ja nicht, und von daher... Ja, bin ich da gerade so dran, aber ich habe ja auch schon ein bisschen genetzwerkt, habe super sympathische Kolleginnen gefunden, habe jetzt einen kleinen Raum, den ich mieten kann, und so langsam geht's rund, hoffe ich.
Okay, das klingt ja nach Fortschritt, wenn man bedenkt, was wir beim letzten Mal noch so besprochen haben von gruseligen Geschichten mit merkwürdigen Räumlichkeiten. Man kann ja immer ein bisschen mit den Methoden werben, die man so macht, ne? Hast du Lieblingsmethoden? Also gibt es Dinge, die du besonders magst oder die du überhaupt nicht magst, oder so Trends, die du besonders gut oder besonders fürchterlich findest?
Oha, da sind aber viele Fragen in einem.
Ja.
Definitiv. Also einerseits finde ich Verhaltensexperimente total cool. Da sind wir schon direkt im Psychotherapie-Vokabular. Also alles, was man anhand von kleinen Experimenten oder ja quasi Experimenten überprüfen kann. Also sowas wie eine Umfrage machen, ob jetzt im Freundeskreis, auf der Arbeit oder anonym oder in der Stadt, wenn man vielleicht mit sozialen Ängsten zu tun hat und sich darauf vorbereitet. Oder auch so Sachen wie ausprobieren, wenn man Angst hat, dass es Leuten negativ auffällt und die dann einen irgendwie blöd angucken oder so Sachen fallen lassen und gucken, wie reagieren Menschen im Umfeld und das dann hinterher notieren, das liebe ich total. Ich erkläre aber total gerne auch, also ne, die ganzen Modelle aus der Verhaltenstherapie und wie das Gehirn funktioniert, finde ich super spannend und gebe ich total gerne weiter, weil ich finde, Wissen ermächtigt einen auch. Also nicht Wissen es macht, aber es ermächtigt einen, die Abläufe besser zu verstehen und dadurch dann auch einfach direkt schon eine andere Sichtweise und einen anderen Umgang damit zu finden. Und von daher liebe ich das sehr. Und von wegen aktueller Trend und so, ich bin auch seit gut anderthalb, zwei Jahren richtig hart am ADHS und Autismus bei Erwachsenen recherchieren, weil wirklich krass ist, wie groß die Lücke ist zwischen dem, was in den englischsprachigen aktuellen Forschungsarbeiten so besprochen wird und rausgehauen wird und was halt in der praktischen Arbeit davon ankommt. Und da bin ich ein Schwamm, der alles aufsaugt. Und was machst du so? Was sind deine Lieblingsthemen oder Techniken? Und was sind so die Trends, die du magst oder gar nicht magst?
Ja, ich glaube, ich bin so eine sehr klassische kognitive Verhaltenstherapeutin. Ich bin ganz gerne recht strukturiert. Ich bin mag diese ganzen Theorien. Ich mag diesen ganzen psychoedukativen, wissensvermittelnden Anteil. Rede über diese ganzen Sachen immer total gerne und meistens ein bisschen lang. Aber dafür habe ich ja jetzt diesen Podcast. Das ist ganz praktisch. Ansonsten, ja, ich habe mich ein bisschen mit Schematherapie befasst. Das mag ich eigentlich recht gerne. Das ist ja so ein verhaltenstherapeutischer Ansatz, der auch so Biografie und Kindheitserfahrungen und so stärker mit in den Mittelpunkt bringt und auch so ein bisschen, ja, viel so spielerisch, sag ich mal, übt und so auf so einer Bühne oder mit so Symbolen und so. Da kann man recht kreativ mitarbeiten, das finde ich ganz schön. Ansonsten bin ich recht großer Fan von so ganz klassischen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Sachen, so wie kognitive Umstrukturierung ist ja dieser große Oberbegriff, wo es so darum geht, irgendwelche Grundannahmen und Glaubenssätze rauszuarbeiten und dann umzuwandeln in was besser funktioniert. Ich bin teilweise in dialektisch-behavioraler Therapie ausgebildet und biete da auch Gruppen für an. Also das ist ein Therapieansatz, wo es darum geht, für Menschen mit so Borderline-Störungen, also emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen oder sowieso Emotionsregulationsschwierigkeiten, irgendwelche Fertigkeiten zu erlernen, um besser mit Gefühlen zurechtzukommen. Das ist so das, was man, also ganz klassischerweise sind die Sachen, die man damit verbindet, so diese Gummibänder, die man am Arm so schnipst oder solche Sachen. Aber das ist halt noch sehr, sehr, sehr viel größer. Ich habe den theoretischen Teil davon jetzt beendet, aber müsste mich jetzt noch um sowas wie Supervision und so kümmern, um da zertifiziert zu werden. Aber man muss nicht zertifiziert werden, um das auch anwenden zu können, erstmal so im Alltag. Ja, dafür habe ich ja meine Approbation und irgendwie 8 Jahre Psychotherapieausbildung.
Na.
Und weil der Fokus davon ist eigentlich so ein bisschen aufgefressen worden in dem letzten Jahr von meinem Interesse für so Neurodivergenz, für ADHS und Autismus, vor allem Autismus eigentlich. Weil ich mich eigentlich immer schon für Menschen, junge PatientInnen, vor allem PatientInnen mit Emotionsregulationsstörungen interessiert habe und dann letztes Jahr festgestellt, dass die gar nicht alle Borderline haben oder ähnliches, sondern einige einfach auch autistisch sind oder ADHS haben oder ja, so.
Und das geistert ja auch echt als Fehldiagnose schon durch die Medien, ne? Dass das viel auch ja bisher manchmal vielleicht auch übersehen wurde oder verwechselt wurde, weil einfach die Arten, wie sich Neurodivergente, also Borderline ist ja auch eine Neurodivergenz rein definitorisch, aber wie sich eben ja ADHS und Autismus bei Frauen und eben nicht männlichen Personen äußert und dass das dann eben ja ganz andere Symptome ausdrücke und Aussehen haben kann. Oh mein Gott, kann ich mir genau sprechen.
Ja, und ich habe ganz oft so in meiner Praxis gedacht, ja, das ist irgendwie, das sind irgendwie Borderline-Symptome, aber das ist eine komische Borderlinerin. Und diese ganzen komischen Borderlinerinnen, da habe ich jetzt festgestellt, die haben wahrscheinlich, also viele von denen haben wahrscheinlich einfach irgendwas anderes, zum Beispiel Autismus oder ADHS. Und das war sehr erhellend und seitdem beschäftige ich mich damit sehr intensiv.
Ist ja auch so erhellend, obwohl ich sagen muss, so eine DBT-Fortbildung würde ich auch gerne noch machen.
Ja, die war auch gut. Also das kann man wirklich empfehlen. Die war ganz schön. Sehr anstrengend. Das waren 3x4 Tage online. Und sehr teuer dabei. Aber ich habe ja einen Arbeitgeber, der es mir bezahlt.
Ja, manchmal lohnt es sich ja auch. Man soll sich ja eh fortbilden.
Das stimmt.
Gibt es irgendwas, was du gar nicht magst? Oder vielleicht auch Trends, die dich aufregen?
Ja, ach, weiß, also ja, ich finde, inhaltlich ist es so das eine. Klar gibt es, wenn man in diesen ganzen nicht-psychotherapeutischen Bereich guckt, gibt es so Sachen, die oft so ein bisschen schwierig sind und vielleicht auch nicht so ganz wissenschaftlich belegt sind und so überhaupt so, ja, es gibt ja so Methoden, die irgendwie wo man sagt, naja, tun einigen halt vielleicht irgendwie gut, aber so richtig belegt sind die auch nicht. Sowas wie Klangschalentherapie ist da so ein Ding. Das sind halt, das ist halt so das eine. Das andere sind so Sachen, von denen, glaube ich, schon recht klar ist, dass die auch eine Wirkung haben und dass die auch wirklich hilfreich sind, die ich aber einfach nicht gut kann und wo ich immer so ein bisschen gucken muss, wie ich damit umgehe. Und das sind diese ganzen imaginativen Techniken oder so diese richtig hardcore innere Kindarbeit, so wo es wirklich um das Nachbeeltern des inneren Kindes geht und so. Das ist, glaube ich, das ist immer nicht so meins. Ich bin da eher so ein bisschen strukturierter. Ich bin da eher so ein bisschen technischer, glaube ich, und ein bisschen rationaler und diese ganzen Sachen, die so von der Sprache her so blumig sind, die, von denen weiß ich, dass sie oft sehr hilfreich sind und sehr wirksam, aber ich kann die einfach nicht gut. So, da muss man immer so ein bisschen gucken. So ein begrenzt geht das sicherlich schon, weil wir werden ja später auch nochmal, wir haben ja unsere Liste mit Plänen für zukünftige Folgen. Wir werden dann irgendwann mal eine über darüber, wo man als Therapeutin seine Grenzen ziehen sollte, machen. Und man kann sich ja nicht immer aussuchen, wen man so behandelt und sollte das auch nicht tun, finde ich. Deshalb so in einem begrenzten Rahmen ist es schon möglich, sowas zu machen, aber so ganz tief und betont und so kuschelig, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Auch so im Zusammenhang mit posttraumatischer Belastungsstörung habe ich so den Eindruck, ist das so ein Stil, der irgendwie so ein bisschen um sich gegriffen hat. Und das ist so, ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, auf welche Art und Weise stellt man etwas dar, und das kann ich nicht so gut.
Aber es ist ja voll in Ordnung, wenn man sagt, ne, ist nicht so mein Stil und ich bin halt eher eine andere Art von Therapeutin. Ist ja auch wichtig, dass man das klar hat, ne, damit man eben nicht falsche Erwartungen weckt auf der anderen Seite.
Und hast du irgendwas, was du überhaupt nicht magst?
Also einerseits, wenn, also ich muss sagen, wir können ja mal recherchieren, aber mir ist es bisher noch nicht bekannt. Mich regt NLP ein bisschen auf, weil ich finde, das ist eigentlich nur Manipulation. Und also ich bin eher ein Fan von Transparenz. Also ich erkläre auch, oder ich habe erklärt, momentan habe ich nicht so viel zu erklären, weil ich ja nicht therapieren darf in dem Sinne, wie ich es halt in Deutschland hätte dürfen können. Aber ich bin ein sehr großer Fan davon, vorher zu erklären, warum welche Übung vielleicht Sinn machen würde und dann eben die Wahl zu lassen. Und ich mag das gar nicht so zu sagen, also ich meine so, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich pures NLP ist, aber so der klassische Trick von wegen, wenn Sie Trinkgeld haben wollen und als Kenner arbeiten wollen, dann fassen Sie die Leute an die Schulter, an, dann mögen die Sie lieber. Und also das finde ich gar nicht gut. Also,
und aber das ist ja nichts Therapeutisches.
Nee, das so stimmt. Aber
also ich habe das... Genau, ich habe das immer so als so ein, also ich habe das tatsächlich als so ein pseudowissenschaftlicher Mischmasch für irgendwelche Berater, die sonst nichts gelernt haben. Das so ganz böse gesagt,
Hüste,
abgespeichert.
Ja.
Ja.
Ja, das finde ich halt auch schwierig oder das regt mich halt auch oft auf. Also es gab ja auch so mittlerweile schon in öffentlich-rechtlichen so Dokumentationen über Menschen, die Coachings oder Beratung anbieten und dann eigentlich ein vorformuliertes Online-Seminar aufgenommen haben, wo die anderen Teilnehmer vielleicht sogar von Bots gemimt werden und dann kommt irgendwie so das Angebot, ja, und nur jetzt, wenn du das gut fandst, komm irgendwie in 2 Wochen in die und die Halle zu meinem Wochenendseminar anstatt 10.000 Euro, jetzt nur 4.000 Euro. Und ich denke mir so, zieht doch den Leuten, die Hilfe suchen, nicht das Geld aus der Tasche. Für 4.000 Euro kann man 40 Therapiestunden ungefähr, sogar mal mehr, mal weniger, ne, kriegen.
Ja.
Und
ja, ungefähr.
Kann halt echt lange sehr gute, fundierte, wissenschaftlich begründete Therapie kriegen, anstatt sich irgendwie den Stress zu machen, am besten hinterher noch auf irgendeinem YouTube-Video aufzutauchen und total, ja, reingelegt zu werden. Nur weil man Hilfe sucht und halt die Wartelisten in Deutschland vor allem ja auch so überquellen und zu wenig Therapieplätze da sind. Das mag ich gar nicht. Das regt mich auf.
Mhm. Ja, das stimmt.
Na, und aber auch bewerten. Also bewerten im Sinne von, dass man ja immer wieder mal auch hört, dass Personen nicht ernst genommen werden mit ihren Problemen, ob das jetzt von, also vielleicht auch von Fachpersonen ist oder auch von, ja, gesellschaftlich ist es, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber also ich finde auch einfach, dass die Personen, also niemand weiß besser, wie es in einem aussieht, als die entsprechende Person selber und das sollte man immer wertschätzen und ernst nehmen und nicht sagen, naja, aber weiß ich nicht. Also ist das denn wirklich so schlimm für Sie oder so? Also dieser, also sowas würde mich immer aufregen und das mag ich gar nicht. Und ich versuche eben genau das Gegenteil zu machen und immer auf Augenhöhe und ernst zu nehmen, weil ich, weiß ich nicht, ich habe einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und das regt mich sonst auf, wenn ich das mitkriege, dass das vorher oder woanders oder sonst was nicht passiert wurde. Es gibt ja leider im Internet viele Berichte von nicht ernst genommen werden und ach Stigmatisierung bei psychischen Erkrankungen, ne, auch noch ein ganz anderes Thema, regt mich auch immer wieder auf. Also in meiner idealen Welt dürfen Menschen einfach zu Hause bleiben, wenn es ihnen schlecht geht und alle Personen finden das vollkommen in Ordnung und sind lieb zueinander, aber das ist noch ein langer Weg bis dahin.
Ja, das ist sowieso.
Struktur? Sollen wir mal ein bisschen struktureller werden? Oder strukturierter?
Wir sollen ein bisschen Struktur reinbringen, ja. Können wir gerne machen.
Also mich darfst du da nicht fragen, wenn ich jetzt ein Video von meinem Homeoffice aufnehmen würde, dann würde man sehen, ich bin nicht die strukturierteste Person zu Hause, also fang doch mal an.
Mit der Struktur, wie wir unseren Podcast strukturieren wollen. Das war jetzt das Bedürfnis, richtig. Okay.
Genau, das war der Zaunfall.
Genau. Ja, wir hatten uns ja überlegt, das hat man vielleicht schon so ein bisschen bemerkt, dass wir den Podcast insgesamt eher so ein bisschen offener und ich sag mal so ein bisschen plauderiger machen wollten. Und da eher spontan sprechen wollen über die Sachen, die wir schon natürlich vorbereiten, aber die uns so dann auch spontan einfallen, um dann hinterher gegebenenfalls, wenn uns dann noch irgendwas einfällt, so eine Art Anhang dran zu hängen, wo wir dann zum Beispiel irgendwelche Belege nachliefern, die wir wichtig finden oder so. Und das nicht so sehr im Gespräch selber quasi schon einbauen beziehungsweise dahinter reinschneiden würden. Ja, insgesamt hatten wir gesagt, es soll ein Podcast über Psychologie und Psychotherapie sein, wo wir über die Sachen, die uns in dem Feld gerade so interessieren und irgendwie wichtig erscheinen und immer so wieder auf die Füße fallen, darüber einfach sprechen und unsere Meinungen darüber austauschen können und vielleicht auch gucken können, wie sieht man etwas, was ja gerade aktuell so ein Trend ist, zum Beispiel solche Sachen. Genau, hast du noch was zu ergänzen zur Struktur? Habe ich was vergessen?
Ich meine nicht, hast du schön gesagt, schön erklärt. Nee, genau. Aber ja, du hast das Buzzword Faktencheck nicht gesagt. Das ist, steht so schön in unseren Notizen. Das mag ich sehr, deswegen wollte ich es einmal aussprechen.
Ja, genau. Ich hätte noch drüber nachgedacht, ob ich sage oder nicht. Ich habe es dann nicht gesagt, sondern es eine Art Anhang genannt. Ja. Aber ja, es darf auch die Funktion eines Faktenchecks haben, dass wir uns korrigieren, wenn es nicht ganz wichtig ist. Ich glaube, wenn es ganz, ganz wichtig ist, dann schneiden wir es rein in die Stelle, wo es vorkam.
Und Shownotes. Wir werden Shownotes machen, ob jetzt in einem separaten Blog oder auf Steady, da gibt es schon was. Also wir werden auf jeden Fall wunderschöne, ich sag jetzt einfach, sie werden wunderschön. Wir werden Shownotes haben und sie werden zu finden sein, das auf jeden Fall.
Mhm. Im Zweifel natürlich im Podcatcher eures Vertrauens.
Ja, wir wollen überall sein. Wir wollen die Weltherrschaft an uns reißen und sie zu einer besseren Welt machen. Weltherrschaft. Aber, ja. Nee, ist auch anstrengend, so eine, auch wenn man es gut meint, anstrengend Weltherrschaft. Ja. Nee, will ich auch nicht.
Ich habe da nicht so eine Lust drauf, nee. Aber wir werden in allen Podcast-Verzeichnissen, die es so gibt, irgendwann zu finden sein und müssen das noch so ein bisschen organisieren, was wir bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, hoffentlich geschafft haben werden.
Ja, und ich meine, Folge 0 ist eine Vorstellung, brauchen wir auch noch keine Shownotes. Also außer vielleicht die Links zum Impressum. Brauchen wir ein Impressum? Kann man da meine Webseite nehmen? Ich habe eine Webseite, ich habe einen Linktree. Findet man auch alles unten.
Ja, ich glaube ja. Also ich denke, das sollte reichen. Aber wir können ja noch mal gucken.
Ja, so, dann.
Okay, gut, dann soweit für heute.
Eine erste Folge. Yeah, bis zur nächsten Folge.
Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.